SRF 1.
Regionaljournal Basel. Gaskombiwerk als Alternative zu AKW. Die Baselbieter Regierung will es prüfen lassen. Der Landrat ist dagegen. Eine Chance für die Kinder, aber eine Belastung für die Spielgruppe. Die obligatorische Sprachförderung vor dem Kindergarten gefällt nicht allen. Und keine Nationalmythen, sondern Bilder an der Schwelle zur Moderne. Die Fondation Bayler zeigt eine weniger bekannte Seite von Ferdinand Hodler. Das Wetter, auch morgen hat es einen Hochnebel und stellenweise auch Schnee. Am Mikrofon Hans-Rudi Schär. Mehr Strom aus Wasser, Wind oder Sonnenenergie. So will der Bund und so will auch die Baselbieter Regierung vom Atomstrom weg. Nicht auf dieser Linie sind bis jetzt sogenannte Gaskombikraftwerke, die aus Gas Strom produzieren. Heute jetzt hat aber die Baselbieter Regierung in der Landratssitzung plötzlich erklärt, sie wolle prüfen, wo im Kanton man könnte so ein Gaskombikraftwerk hinstellen. Aus dem Regierungsgebäude zu Liestal, Christoph Ratz.
Der einigermaßen überraschende Standpunkt der Regierung hat die Baudirektorin Sabine Pegoraro von der FDP begründet. Für die Planung von solchen Gaskombikraftwerken sei der Bund zuständig. Und auch wenn die Kraftwerke noch lange kein konkretes Thema seien, können wir doch heute schon ein bisschen mitentscheiden im Kanton und schon einmal schauen, wo sie denn könnten stehen, wenn sie tatsächlich müssten kommen, sagt Sabine Pegoraro.
Da macht es eben auch Sinn, dass sich der Kanton in enger Zusammenarbeit mit den regionalen Energieversorgern einmal Gedanken macht, ob allenfalls solche Standorte hier in Frage kommen könnten. Das gleiche Prozedere machen wir übrigens auch mit der Windparkanlage.
Jetzt schon zu prüfen, wo man grosse Gaskombikraftwerke im Baselbiet bauen könnte, der Vorschlag hat die SVP eingebracht. Auch wenn das Baselbiet vor allem auf erneuerbare Energien setzen will, müssen wir jetzt schon schauen, dass wir sicher immer genug Strom haben, hat der SVP-Präsident Oskar Kämpfer zu denken gegeben.
Wenn wir heute nicht, geschätzte Damen und Herren, abklären, wo man solche Kraftwerke und hoffentlich sind sie dann einmal sogar noch CO2-neutral, wo man solche könnte herstellen könnte. Wenn wir heute nicht schauen, wo man raumplanerisch so etwas vorreservieren sollte, dann werden wir es auch kurzfristig nicht herbringen, wenn wir es dann brauchen.
Jetzt schon in zwei Richtungen planen, das töne aber nur auf den ersten Blick vernünftig, hat es drauf von den Parteien von links bis in die Mitte geheissen. Denn so eine Prüfung von Standort für Gaskombikraftwerk wird schlicht ein falsches Signal setzen, hat der Marc Bürgi aus der GLP-BDP-Fraktion betont.
Das Signal ist doch ganz klar, dass wir von Anfang an schon definieren, wo würden wir ein Gaskombikraftwerk anstellen. Das nimmt die ganzen Bestrebungen und Forschung im Bereich von Energieeffizienz erhöhen, sowie auch alternative Energien entwickeln, einsetzen, den Wind aus dem Segel.
Und genau diesen Wind brauche die Regierung eigentlich, um in der richtigen Richtung zu segeln, hat Christine Goroncourt von der CVP gesagt. Und falls die Anstrengungen für erneuerbare Energien und Energiesparen dann doch nicht reichen sollten, sind immer noch genug Zeit da.
Wenn wir irgendwann einmal alle AKWs abgeschaltet haben, wenn wir alle Möglichkeiten der Energieeffizienz, so wie es in unserer Strategie aufgeleistet ist, wenn wir die erneuerbaren Energien und Speicherungen, wenn wir die Wärmekraftkopplung, wenn wir das ausgenutzt haben, wenn alles ausgeschöpft ist, wenn dann noch eine Stromversorgungslücke droht, dann können wir immer noch prüfen und haben immer noch Zeit, als letzte Option eins aufzustellen.
Eben ein Gaskombikraftwerk. In der Abstimmung war dann die Meinung klar gewesen, nur FDP und SVP haben schon jetzt einen Standort für Gaskombikraftwerke im Baselbiet abklären lassen. Alle anderen Parteien haben den Vorschlag klar abgelehnt, mit 48 gegen 34 Stimmen. Damit hat sich gezeigt, dass im Landrat weiter Linksgrün und die Mitte-Parteien in Energiefragen gleich entscheiden und gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen.
Der Christoph Ratz. Das Baselbiet bekommt keine sogenannte Lex Aldi oder Lex Lidl. Der Landrat hat heute eine Verschärfung vom Bau- und Planungsgesetz abgelehnt. Die Verschärfung hätte keine einstöckige Supermarkt mit einem Parkplatz daneben mehr erlaubt, sondern nur noch zweistöckige mit unterirdischen Parkhäusern. FDP, SVP und auch CVP haben in so einer Vorschrift das falsche Mittel gegen Landverschleiß gesehen. Es gäbe heute schon genug rechtliche Mittel, um so landfressende Bauprojekte zu verhindern, hat Franz Meier von der CVP gesagt.
Jetzt gibt es zu bedenken, dass für grössere Überbauungen bereits heute eine Nutzungsplanung nötig ist. Gegen den verschwenderischen Umgang von Bauland, von Lidl und Aldi, der mich persönlich auch stört, hat man bereits reagiert.
Droht dann die Verschärfung des Baugesetzes mit 44-40 Stimmen abgelehnt. Seit Anfang Jahr müssen alle Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, zu Basel Deutsch reden können. Für Kinder aus fremdsprachigen Familien, die auch in ihrer Umgebung nicht mit Deutsch in Kontakt kommen, heisst das, dass sie in eine Spielgruppe oder ein Tagesheim müssen, damit sie noch vor dem Kindesgeht die Sprache lernen. Was für die Kinder eine Chance ist, kann eine Spielgruppe zur Belastung werden. Rahel Walser.
Es sind vor allem die Spielgruppen, die das neue Obligatorium werden zu spüren kriegen. Denn die Kinder, die Spruchdefizit haben, kommen meistens aus ausländischen und eher bildungsfernen Familien. Und die schicken ihre Kinder nur selten in Krippen, die oft teuer sind und eine Mindestaufenthaltsdauer haben. Die Spielgruppen müssen also den Mehraufwand stemmen. Und der Pierre Felder, der Leiter der Basler Volksschule, ist zuversichtlich, dass das geht.
Da rede ich von einer Zahl von maximal 100, vermutlich eher drunter. Für die 100 gehen wir davon aus, haben wir in der Spielgruppe genügend Platz.
Kommen aber wirklich alle 100 zusätzlichen Kinder in einer Spielgruppe unter? Die Ulrike Sturm, die Präsidentin vom Dachverband der Basler Spielgruppe.
Das kann man nicht wirklich sicher sagen. Es gibt ja keine Meldepflicht bei den Spielgruppen. Spielgruppen gehen auch relativ plötzlich wieder zu, wenn es zum Beispiel sie ihren Raum verlieren und keinen neuen finden. Sicher sagen können wir das nicht, aber es sollte gehen. Aber vermutlich nicht so, dass jede Familie wirklich gerade dort, wo es für sie am günstigsten und am nächsten wäre, einen Platz finden wird. Also das, glaube ich, wird eher unrealistisch sein.
In gewissen Quartieren wird das Obligatorium öfter zum Zug kommen, zum Beispiel im Kleibasel oder im St. Johann. In diesen Quartieren könnte es in der Spielgruppe zu Engpässe kommen, so als andere Quartiere müssen aushelfen. Es gibt aber auch Spielgruppen, die Plätze reservieren für Kinder, die eine Spruchförderung brauchen. Das bedeutet, dass es für Kinder, die schon Deutsch können, weniger Platz hat. Das Erziehungsdepartement setzt das Projekt also sehr konsequent durch und ist überzeugt, dass die Spruchförderung eine gute Sache ist. Das findet auch Ulrike Sturm, aber sie äußert auch Kritik, nämlich
dass fremdsprachige Eltern, die wissen, also mein Kind braucht eine außerfamiliäre Förderung in Deutsch, wenn die das sehr frühzeitig eingefädelt haben, also ihr Kind schon dieses Jahr in der Spielgruppe hatten, dann werden sie nicht mehr unter das Obligatorium fallen und von daher auch nicht davon profitieren können, dass die Kosten übernommen werden. Also das heißt, Eltern, die sich frühzeitig bemüht haben, haben damit die Chance der Kostenübernahme leider verloren.
Die Ulrike Sturm ist der Meinung, dass das Erziehungsdepartement so wird falsche Anreize schaffen. Und sie findet auch, dass die Spielgruppe zu wenig würde davon profitieren, dass sie mehr zu tun haben.
Das ist sehr toll für die Familien, aber die Spielgruppen oder die Spielgruppenleiterinnen haben davon eigentlich überhaupt gar nichts. Es ist ein Mehraufwand. Wir profitieren eigentlich nur so weit, als Spielgruppen sehr viel mehr jetzt in der Öffentlichkeit ins Gespräch gekommen sind, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ansonsten, ja, ist es vor allen Dingen Mehraufwand.
Also es für die Spielgruppe nicht einfach ist, den Mehraufwand zu stemmen, das ist man sich beim Erziehungsdepartement bewusst. Und man arbeitet daran, das zu verbessern, sagt der Pierre Felder.
Es sind da die Arbeitsbedingungen von denen, die die Spielgruppe feiern, die sind natürlich nicht optimal. Das ist ein schwieriges Feld, wo viel in Bewegung ist, wo erst noch mehr Anerkennung haben. Wir sind da noch ganz am Anfang.
Welche Hürden, Chancen oder Herausforderungen das Obligatorium bringt, das zeigt sich nach den nächsten Sommerferien. Denn nämlich sollen die ersten Kinder damit anfangen.
Der US-Chemiekonzern Huntsman will in der Schweiz rund 170 Stellen abbauen, davon 100 zu Basel. Das teilt die Gewerkschaft Unia mit. Das Unternehmen selber hat die Zahlen allerdings nicht bestätigen. Allerdings soll heute ein Konsultationsverfahren eingeleitet und sollen Vertretungen von der Belegschaft über einen weltweiten Stellenabbau informiert worden sein. Genaue Zahlen sollen in 3 Wochen bekannt gegeben werden, wenn das Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Die Fluggesellschaft Swiss baut am Euro-Airport im Frühling in der Administration 19 Arbeitsplätze ab. Betroffen ist die Finanzbuchhaltung. 10 Stellen werden auf Polen verschoben, 9 werden eingespart. Hintergrund von dieser Massnahme ist das Projekt Globe von der Lufthansa, wo administrative Funktionen bündelt. Die Gewerkschaft SCV GATA sieht in diesen Massnahmen eine schleichende Erosion bei den Swiss-Arbeitsplätzen. Sie kündigt an, dass sie die weiteren Schritte der Swiss im Rahmen dieses Lufthansa-Programms prüfen will. Der Basler Biozid- und Pharmakonzern Lonza hat letztes Jahr gut 180 Millionen Franken oder rund ein Fünftel mehr Gewinn gemacht als im Vorjahr. Das laufende Jahr ist allerdings nur ein Fragezeichen. Der Konzernchef Richard Riedinger hat es als Jahr von der Transformationen bezeichnet, ohne das weiter zu präzisieren. Die Struktur des Konzerns ist wegen vielen Zukäufen in den letzten Jahren zu komplex geworden und hat zu Doppelspurigkeiten geführt. Die Struktur wird weiter überprüft. Wie viel von den knapp 50 Produktionsstätten Lonza zuletzt behaltet, ist noch offen. Festhalten will Lonza aber am Firmensitz in Basel. Da gehen allerdings in der nächsten Zeit Verwaltungsstellen verloren. In Basel sind am meisten Leute mit dem Velo unterwegs, gibt es am meisten verkehrsberuhigte Strassen und haben am wenigsten Leute ein Auto. Das zeigt der Städtevergleich Mobilität unter den 6 grössten Schweizer Städten. Beim Velofahren liegt Basel mit 16% vor Winterthur, mit 13% am Schluss St. Gallen mit nur 3%. Beim Anteil der verkehrsberuhigten Strassen liegt Basel mit fast 2/3 vor Bern und Zürich und die gleiche Reihenfolge gibt sich bei den Haushalten ohne Auto. Der Städtevergleich zum Thema Mobilität soll diesen Städten helfen, sich untereinander auszutauschen. Darum soll er in Zukunft regelmässig gemacht werden. Die Fondation Peiler zu Riechen hat letztes Jahr mit Namen wie Bonnard, Jeff Koons oder Dugas knapp 370'000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das sind allerdings gut 13% weniger als im Rekordjahr 2011. Damals waren es fast 430'000 gewesen. Auch mit dieser kleineren Besucherzahl ist die Fondation Bayer aber immer noch das bestbesuchte Museum in der Schweiz. Der Sam Keller, der die Fondation seit 5 Jahren leitet.
Es ist auch eines der besten Resultate in unserer Geschichte, muss man sehen. Natürlich haben wir letztes Jahr einen Rekord gehabt. Wir haben auch dieses Jahr gewisse Rekorde, nicht in der Gesamtzahl, aber es sind zum Beispiel ein Rekord an ausländischen Besuchern, der gekommen ist, ein Rekord an Besuchern, die bei uns aufs Internet gehen und unsere Programme nutzen. Das sind mehr als doppelt so viele, wie überhaupt ins Museum kommen. Natürlich ist es ein Wunsch für uns, dass viele Leute unsere Ausstellungen sehen, aber wir sind schon das meistbesuchte Kunstmuseum von der Schweiz und international erfolgreichste. Und da geht es gar nicht darum, noch mehr zu erreichen. Was wir möchten erreichen, ist Begeisterung von den Leuten. Und ich glaube, das ist im letzten Jahr mit diesem Ausstellungsprogramm gelungen.
Und das Ziel hofft Beiler, mit einem neuen Publikumsmagnet zu erreichen. Am Sonntag geht die Ausstellung über den Schweizer Maler Ferdinand Hodler auf. Allerdings setzt die Fondation Beiler den Schwerpunkt nicht bei nationalen Mythen wie Tell oder Rüdli. Im Zentrum dieser Ausstellung steht das Spotwerk, wo der Hodler als Wegbereiter der Moderne präsentiert. Der Michael Müller hat die Ausstellung heute Morgen schon mal anschauen.
Der Ferdinand Hodler hat mit seinem Weg wie kaum ein anderer Maler das Bild und Selbstverständnis von der Schweiz geprägt. Er ist aber auch einer der wichtigsten Künstler am Übergang vom 19. Jahrhundert in die Moderne gewesen. Nur wissen das viele nicht. Eben darum möchte die Fondation Beiler einmal diesen Teil von seinem Weg einem breiten Publikum vorstellen. Der Sam Keller, Direktor der Fondation Beiler.
Wir sind ja ein Museum von moderner Kunst, auch ein internationales Museum. Und wir glauben, wir könnten einen Beitrag dazu leisten, dass man den Ferdinand Hodler mal als Maler anschaut, als modernen Maler. Und darum haben wir eigentlich eine Ausstellung gemacht, die seinen Weg im 20. Jahrhundert zeigt. Und dort es auch möglich ist, den Hodler mal neu und anders zu sehen und zu entdecken.
So zeigt die Fondation Beiler gut 80 Bilder von Ferdinand Hodler. Bilder, die er in den letzten 5 Jahren von seinem Leben gemalt hat. Zwischen 1913 und 1918 hat er nämlich nochmal die grossen Themen von seinem Leben und Schaffen aufgegriffen, zum Beispiel seine legendären Bilder von den Schweizer Alpen. Er hat ganze Serien davon fabriziert, ist dabei aber alles viel abstrakter geworden. Zum Beispiel der Blick auf den Genfer See mit dem Mont Blanc im Hintergrund am frühen Morgen. Der Ulf Küster, Kurator von dieser Ausstellung.
Es ist eine Morgenstimmung, die Konturen klar werden lässt, aber die Formen nur als Farben erscheinen lässt. Die Farbe materialisiert sich in dem Bild, sie tritt dem Betrachter entgegen, sie verlässt allein die Funktion, nur, in Anführungszeichen, nur Darstellung von Wasser zu sein. Sie wird reine Farbe. Es geht hier um die Essenz der Malerei. Das ist eine Vorstufe von Farbfeldmalerei, meiner Ansicht nach, wie sie bei Mark Rothko dann zu sehen ist.
Mit anderen Worten, der Hodler ist immer mehr weggekommen von der reinen Abbildung, dafür sind Farbflächen und Farbtöne mehr und mehr ins Zentrum gerückt. So wie das später abstrakte Expressionisten wie Mark Rothko oder Barnett Newman gemacht haben. Modern ist der Ferdinand Hodler aber nicht nur punkto Moltechnik gewesen. Modern ist er auch bei der Wahl von seinen Sujets gewesen. So hat er ein Tabu gebrochen, wo er seine Geliebte, die Valentine Godet d'Arel, beim Sterben porträtiert hat. Der Ulf Küster.
Es gibt andere Bilder von Sterben, es gibt andere Bilder von Toten. Allerdings in dieser Intensität, in dieser fast mitleidslosen Anteilnahme, das ist etwas völlig Neues, ist ein bewusst kalkulierter Tabubruch von Hodler, der angetreten war eigentlich mit dem Anspruch, Konventionen zu befragen und Konventionen zu durchbrechen und Malerei zu entgrenzen.
Am Ende von seinem Leben ist der Ferdinand Hodler also an die Grenzen von seiner Kunst gegangen, manchmal sogar drüber. Gerade mit dieser Grenzüberschreitung hat er am Anfang des 20. Jahrhunderts Moderne eingeleitet, ist Sam Keller überzeugt.
Erstens schon einmal in seiner Maltechnik, also wie er überhaupt mit den Farben umgeht, wo er teilweise bis so sehr nah an die Abstraktion ankommt. Dann nachher in seiner Auswahl nachher von den Sujets, also er hat einen Blick in die Berge gemacht, die wie durchs Fernrohr sind, aber auch solche, zum Beispiel in den Bach rein, die fast wie Snapshots, ganz Nachaufnahmen nachher sind, da man immer wieder Grenzen überschritten hat, auch Tabus gebrochen, zum Beispiel auch mit diesen Bildern über das Sterben. Vieles von dem macht der Hodler zu einem modernen Künstler.
Und nicht nur das, in einem gewissen Sinn wird der Ferdinand Hodler durch das auch zu einem Zeitgenoss von einem Monet, einem Van Gogh oder einem Piet Mondrian, alles Künstler, die in der Fondation Bayerlo schon vertreten sind. In diesem Sinn ist die neue Ausstellung über den späten Ferdinand Hodler eine gute und sinnvolle Ergänzung. Und wer bisher nur den Hodler als Nationalmaler kennt hat oder gerade darum abgelehnt hat, kann hier einen weniger bekannten Hodler entdecken und möglicherweise schätzen lernen.
Der Beitrag von Michael Müller. Die Ausstellung zum Ferdinand Hodler geht also am Sonntag auf und das ist dann gleichzeitig auch der letzte Tag der Dugau-Ausstellung. Regionaljournal Basel auf SRF 1. Es ist 5 vor 6, hier nochmals das Wichtigste dieser Sendung in Kurzform. Die Baselbieter Regierung soll noch nicht abklären, wo im Kanton ein Gaskombikraftwerk für Stromerzeugung könnte ankommen. Der Landrat hat so eine Vorabklärung abgelehnt. Das Mitte-Links-Lager im Rat hat gefunden, so eine Vorprüfung sei ein falsches Signal. Die Regierung soll lieber voll auf erneuerbare Energie und auf Strom sparen setzen. Das Baselbiet bekommt keine sogenannte Lex Aldi oder Lex Lidl. Der Landrat hat heute eine Verschärfung vom Bau- und Planungsgesetz mit 44 gegen 40 Stimmen abgelehnt. Die Verschärfung hätte keine einstöckige Supermärkte mit Parkplatz daneben mehr erlaubt, sondern nur noch zweistöckige mit unterirdischen Parkhäusern. Seit diesem Jahr müssen in Basel alle Kinder Deutsch können, wenn sie in den Kindergarten kommen. Die frühe Sprachförderung wird zwar von der Spielgruppe grundsätzlich begrüßt, sie ist aber auch eine Belastung für sie, denn die Spielgruppen haben durch das mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld. Die Spielgruppen kritisieren auch, dass der Kanton nur dann die Kosten übernimmt, wenn Eltern zur Sprachförderung gezwungen werden müssen, nicht aber, wenn Eltern sich von sich aus frühzeitig um die Deutschkenntnis von ihren Kindern kümmern. Die Fondation Bayler hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Rund 370'000 Besucher hat das Museum im letzten Jahr gezählt und bleibt damit das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz. Am Sonntag geht die nächste Ausstellung auf. Gezeigt wird am Ferdinand Hodler sein Spätwerk, rund 80 Werke, präsentieren den Hodler als Vorläufer und Wegbereiter der Moderne. Zum Wetter mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
In der Nacht gibt es stellenweise ein bisschen Schnee, bei tiefstem Wert von etwa minus 4 Grad, können Strassen und Trottoir darum lokal glatt werden. Und morgen am Freitag ist es dann häufig grau mit dem zähen Hochnebel, am Vormittag langt das Lokal auch noch für ein paar Schneeflocken. Erst am späteren Nachmittag und am Abend gibt es dann noch ein paar Lücken im Hochnebel und es langt für ein paar Aufhellungen oder stellenweise sogar auch kurze sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte morgen liegen zwischen minus 3 Grad zu Waldenburg und minus 1 Grad zu Basel. Dazu geht um morgen noch schwache Beise. Am Samstagmorgen hat es vor allem im Leimen- und Laufental zuerst noch ein bisschen Nebel, sonst gibt es einen recht sonnigen Tag. Um Sonntagvormittag scheint noch zeitweise die Sonne, dann werden die Wolken vom Sonntag her immer dichter und gegen oben kommt es schneien und später regnen.
Und das war es für heute vom Regionaljournal Basel am Mikrofon in der letzten halben Stunde. Hans-Ulrich Schär.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.